Hallo und herzlich willkommen hier auf Juhl Media TV zu unserem Seminar Die Offenbarung Vers für Vers. Schön, dass ihr da seid und dass ihr jetzt eingeschaltet habt und vielleicht auch später das Video anschaut. Nach Pause sind wir wieder in Offenbarung 18 dabei. Wir wollen heute den zweiten Vers uns zu Gemüte führen. Und bevor wir beginnen, wollen wir natürlich auch heute mit einem Gebet starten und dazu lade ich euch ein, niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen können und dein Wort studieren können. Bitte schenk du uns deinen Heiligen Geist. Bitte hilf uns, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Sei du unser Lehrer und gib, dass wir die Botschaft für unsere Zeit, die so wichtig ist, praktisch begreifen und umsetzen können. Das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Gut, Offenbarung 18 und dort Vers 2. Wir haben ja begonnen, uns diesem wichtigen Kapitel zu nähern. Wir hatten uns ausführlich über Vers 1 Gedanken gemacht, über diesen Engel, ja, der aus dem Himmel herabsteigt, der große Vollmacht hat und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Wir haben diese Bewegung gesehen, die dreifache Engelsbotschaft zum Abschluss bringt. Manchmal als der vierte Engel bezeichnet, aber in Wirklichkeit eigentlich so eine Art, fast so ein fünfter Engel, ja, wenn man Offenbarung 10 noch mit dazu nimmt. Wir haben gesehen, welche Beziehung das auch hat mit der Einnahme von Kanaan. Und dass es hier darum geht, dass eine Generation Gerechtigkeit aus dem Glauben, den Charakter Jesu wirklich versteht und widerspiegelt eine dunkle Zeit. Jetzt kommt die Botschaft, die von diesem Engel gesagt wird. Zumindest der erste Teil. Vers 2. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Bis dahin mal. Was fällt euch an der Botschaft dieses so herrlichen Engels auf? Ja, wir haben gesehen, der Engel kommt mit großer Vollmacht, die Erde wird erleuchtet von seiner Herrlichkeit und wir haben gesehen, dass eine Botschaft oder dieser Engel stellt die letzte Warnungsbotschaft dar, er stellt die Gerechtigkeit aus Glaubensbotschaft dar, die Menschen vorbereitet auf Kanaan. Was fällt euch jetzt an diesem Vers hier besonders auf? Was fällt euch ins Auge über diesen Vers? Genau, das ist eine große Ähnlichkeit mit der zweiten Engelsbotschaft. Was sagt die zweite Engelsbotschaft? Gefallen, gefallen ist Babylon. Schauen wir mal genau nach, Offenbarung 14, Vers 8. Die Parallele ist sehr deutlich. Da heißt es nämlich in Vers 8, Offenbarung 14, Vers 8, und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Die Gemeinsamkeiten sind offensichtlich, nicht wahr? Gefallen, gefallen ist Babylon. Gibt es Unterschiede? Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Versen? Seht ihr da Unterschiede? Oder ist es identisch? Der zweite Teil ist unterschiedlich, ja. Also in der zweiten Engelsbotschaft heißt es, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Aber in Offenbarung 18, Vers 2, ist das jetzt eine Reduzierung der Botschaft oder eine Verstärkung der Botschaft? Was würdet ihr sagen? Ist das jetzt intensiver oder weniger stark in Offenbarung 18? Oder ist es gleich geblieben? Es ist intensiver beschrieben, oder? Warum ist es intensiver? Genau, alle unreinen Geister, alle Dämonen, also alles, was dämonisch unrein ist, ist jetzt alles in Babylon. Ja, es war vorher schon schlimm, aber es hat sich jetzt quasi angefüllt. Ja, also wir haben jetzt quasi eine Steigerung, eine Intensivierung. Fällt euch noch was auf? Also die zweite Engelsbotschaft wird wiederholt, aber intensiviert. Was noch? Was ist noch anders? Wir sind erstmal beim Beobachten und dann schauen wir uns das biblisch an, was das bedeutet. Genau, da werden diese Tiere auch erwähnt, ja, die unreinen, verhassten Vögel. Ja, auch das ist jetzt neu, das sollten wir uns gleich nochmal anschauen, was das biblisch bedeutet. Was ist noch anders? Nicht nur am Inhalt der Botschaft, sondern, was ist auch anders? Der Inhalt der Botschaft ist anders und? Genau, ist noch nicht gesagt worden, genau. Vorher wurde sie einfach nur gesagt, jetzt wird sie kraftvoll mit lauter Stimme gesagt. Wie wird die erste Engelsbotschaft gepredigt? Mit lauter Stimme. Dritte Engelsbotschaft wird gepredigt mit lauter Stimme. Die zweite Engelsbotschaft wird irgendwie nicht mit lauter Stimme gepredigt. Und es scheint fast so zu sein, als ob bei der Predigt der dreifachen Engelsbotschaft die zweite ein wenig Aufmerksamkeit gehabt hat. Ja, und jetzt im Abschluss des Werkes noch etwas mehr Verstärkung braucht. Ist vielleicht auch tatsächlich so der Fall, dass wir gerne über das Evangelium predigen, gerne über die Wiederkunft, gerne über den Sabbat, gerne über die Gesundheit, aber nicht so gerne über die theologischen Irrtümer anderer Kirchen. Ja? Vielleicht sogar noch eher lieber über 666, nicht wahr? Und über das Sonntagsgesetz und solche Dinge. Aber über das falsche Evangelium zu predigen, ist vielleicht nicht so präsent. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Gefallen ist Babylon. Ich meine, wir müssen jetzt nicht mehr hier lange rumrätseln, haben wir schon 100-mal gefühltermaßen gesagt. Babylon sind die, in Offenbarung sind die gefallenen Kirchen. Ja. Trotzdem basiert ja diese Botschaft, gefallen ist Babylon, auf alttestamentlicher Bildsprache. Ja. Immer wieder finden wir bei Jesaja, bei Jeremia diese Idee. Schauen wir mal in Jesaja zum Beispiel. Jesaja und dort Kapitel, Moment, genau, Jesaja 21 und dort Vers 9. Jesaja 21 und dort Vers 9. Und sieh, da kommt ein Zug Männer, ein Pferdegespann. Und er begann und sprach, gefallen ist Babel. Und alle Bilder ihrer Götter hat er zu Boden geschmettert. Das heißt, eigentlich ist gefallen ist Babylon ein Zitat aus Jesaja 21, Vers 9. Ich würde behaupten, dass 99,9% der Adventisten noch niemals dieses Zitat gelesen haben, oder? Alle kennen gefallen ist Babylon, Offenbarung 14, ja, Vers 8, wenn es hochkommt, Offenbarung 18, Vers 2. Aber wer hat schon mal das gelesen in Jesaja 21, Vers 9? Aber da kommt es eigentlich her. Schaut uns noch ein Zitat an über den Fall Babylons, auch wenn da nicht das Wort Fall vorkommt. Jesaja 13. Jesaja 13 und dort Vers 19. Jesaja 13 und dort Vers 19. So wird Babel, die Zierde der Königreiche, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Gibt es irgendeine Parallele zwischen dem Ende von Sodom und Gomorra und dem Ende von Babylon historisch? Also zwischen dem historischen Babel und Sodom und Gomorra. Gibt es irgendwelche Parallelen, die euch spontan einfallen? Sodom und Gomorra kam an ein Ende, Babel kam an ein Ende. Gab es da irgendwelche Parallelen? Beides Mal war es ein übernatürliches Eingreifen, beides Mal hatte Gott seine Hand im Spiel, ohne Frage, ja, sehr gut. Was noch? Sodom und Gomorra, Babel, was verbindet die beiden, wenn man an ihr Ende denkt? Sie Sie waren beide äußerst sündig, ja, da hat sich was angestaut, das stimmt, ja, es waren beides Gerichte Gottes. Was noch? Gott hat es vorhergesagt, ja, im Fall von Sodom und Gomorra eher kurz, im Fall von Jesaja, also von Babylon weitaus länger. Es war jeweils eine Prophezeiung, die sich erfüllte. Ja, was noch? Wie lange, ja? Beides wurde so zerstört, dass es unbewohnbar blieb, oder? Sodom und Gomorra war eine Wüste danach, ja. Und Babylon war auch wüst und leer und unbewohnbar. Das heißt, beides war eine endgültige Vernichtung und beides war eine Vernichtung, die quasi über Nacht, also sozusagen in wenigen Stunden kam. Ja, das war keine lange Belagerung, kein lange aus, wie bei Jerusalem oder so, wo die monatelang da ausgehungert wurden, da gab es Kampf und Pfeile wurden geschossen. Nein, nein, nein. Bei Babel und bei Sodom und Gomorra kam es plötzlich, wie an einem Tag, wie an einer Stunde. Das ist dann später in Offenbarung 18 sehr wichtig. Das ist ein plötzlicher Fall. Und das war bei Babel ja so, dass in derselben Nacht, wo sie fielen, noch eine große Party stattfand, nicht wahr? Kann man in Daniel 5 nachlesen. Ja? Da innerhalb von wenigen Stunden ist diese arrogante Macht gefallen. Also das ist ganz interessant, dass hier der Fall Babylons mit Sodom und Gomorra verglichen wird, zumal ja dann diese Kürze der Zeit auch in der Endzeit wieder angesprochen wird. Ja, in einer Stunde sind deine Gerichte gekommen. Gibt es eine Verbindung zwischen Sodom und Gomorra und dem Ende der Welt? Was ist die Verbindung? Okay, ja genau, die Welt wird dann mit Feuer vernichtet, genau, aber auch in Bezug auf die Wiederkunft, gibt es da auch eine Parallele? Sodom und Gomorra? Oder hat es nichts miteinander zu tun? Sodom und Gomorra, Parallele zur Wiederkunft. Ja? Ja, genau. Jesus sagt, es wird sein wie in den Tagen Lots. Ja, es wird sein wie in den Tagen Noahs, aber es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Also man sieht ja sozusagen zwischen Sodom, dann im historischen Babylon, historischen Babel und dem Endzeit-Babylon, da gibt es diese interessante Verbindung. Ja? Babylon ist gefallen. Das historische Babylon ist gefallen, so wie Sodom. Ja? Und das Sodom war kurz und heftig und ohne Gnade aber unwiederbringlich sozusagen. Und genau das ist auch für die anderen wahr. Was hat das mit diesen unreinen... ganz kurz. Als der Jesaja das schreibt von dem Untergang Babels, wann schreibt er das denn ungefähr? Habt ihr irgendwie so eine grobe Idee, zu welcher Zeit der Jesaja das hier aufschreibt? 700, ja, wäre schon... ganz okay, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ja. Wann ist denn das babylonische Weltreich überhaupt, das neue babylonische Weltreich entstanden? Das können wir wissen, das kennen wir alle, nicht wahr? 608 vor Christus. Ja, aber fast, gleich. Schlacht von Karkemisch, 605 vor Christus. Aber ungefähr 100 Jahre, mindestens 100 Jahre bevor das Weltreich Babylon entstand, sagt er schon, dass Babylon fallen wird. Ja, ähnlich mit Johannes auch, der sagt bereits den Fall der Kirchen voraus, bevor die Kirchen überhaupt richtig entstanden sind. Ja. Ja. Aber jetzt zu der Frage, was hat es mit diesen unreinen Vögeln auf sich, die jetzt in Babylon hier gefunden werden? Wo finden wir die unreinen Vögel, wenn wir wissen wollen, welches sind die unreinen Vögel? Wo findet man die unreinen Vögel in der Bibel? Klassische Frage. In? Genau, und wo finden wir die? Die finden wir in? Dritte Mose Kapitel 11, nicht wahr? Und wir brauchen die nicht alle lesen, aber wir können mal ein bisschen so drüber lesen, dass wir so eine Idee bekommen, weil wir das gleich in der Prophetie wiederfinden werden. Dritte Mose 11, ab Vers 13. Wenn man sich vegetarisch ernährt, dann ist das Kapitel ja weniger von praktischer Bedeutung, aber trotzdem wichtig zu wissen. Von den fliegenden Tieren aber sollt ihr diese verabscheuen, man soll sie nicht essen, weil sie ein Gräuel sind. Den Adler, den Lämmergeier und den Seeadler. Die Weihe- und die Habichtarten, alle Rabenarten, den Strauß, die Eule, die Möwe und die Falkenarten, das Käuzchen, den Kormoran, den Ibis, die Ohreneule, den Pelikan, den Aasgeier, den Storch, die Reiharden, den Wiedehopf, die Fledermaus und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir mal, ob wir die ein bisschen wiederfinden in der Prophetie. Schlagen wir mal auf, Jesaja 13. Da waren wir eigentlich gerade, wenn wir nicht bleiben können. Jesaja 13. Jesaja 13 und dort ab Vers 20. Das ist direkt jetzt nach dem, was wir gelesen haben, nicht wahr? Es wird so sein wie Sodom und Gomorra. Sie wird nie mehr bewohnt werden, also Babel, und besiedelt, unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten, weil die Araber hatten welche Gewohnheit? Wie haben die Araber gelebt? Als Nomaden, ja, die sind von Städte zu Städte, aber der Ort würde so, wie soll man sagen, so unwirtlich sein, dass selbst die Araber dort nicht bleiben würden. Und keine Hirten werden ihre Herden dort lagern lassen, sondern Steppentiere werden dort liegen und ihre Häuser werden voller Eulen sein. Und Strauße werden dort hausen und Ziegenböcke herumhüpfen und wilde Hunde werden heulen, deren verödeten Palästen und Schakale in den Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe herbeigekommen und ihre Tage sollen nicht verlängert werden. Also hier haben wir schon mal einige dieser unreinen Tiere in Babylon. Mal sehen, ob wir mehr finden. Jesaja 34. Jesaja 34 und dort Vers 11. Das ist jetzt nicht Babel, das ist Edom, aber das ist auch wieder so ein ähnlicher Text, dass wir so ein Gespür dafür bekommen, was das eigentlich in Offenbarung meint. Und der Pelikan und der Igel werden es einnehmen und die Eule und der Rabe werden darin wohnen. Die Messschnur der Verwüstung wird er darüber spannen und das Richtblei der Verödung, von ihrem alten Adel wird keiner mehr da sein und das Königtum ausrufen und alle ihre Fürsten sind dahin, in ihren Palästen werden Dornen wachsen, Nesseln und Disteln in ihren befestigten Städten, sie werden den Schakalen zur Wohnung dienen, zum Gehege der Straußen, Wüstentiere und Schakale werden einander begegnen und je ein Ziegenbock dem anderen zurufen, ja, dort wird die Lilith sich niederlassen und eine Ruhestätte für sich finden. Und dann spricht es auch noch aus Vers 15, dort wird die Pfeilschlange nisten und Eier legen, sie ausbrüten und ihre Jungen sammeln unter ihrem Schatten. Dort werden auch die Geier zusammenkommen, jeder zu seinem Gesellen. Jetzt die Frage ist, was wollen die Propheten jetzt hier über Babylon oder über Edom aussagen? Was soll dieses Bild uns vermitteln, dass da diese ganzen unreinen Vögel und auch andere unreine Tiere da rumlaufen? Was soll das Bild ausdrücken? Ist das das, was der Jesaja hier sagen will, wenn er über das buchstäbliche Edom spricht? Was will der sagen? Also was soll das Bild ausdrücken? Ja, wir lesen Offenbarung 18, die sind voller unreiner und verhasster Vögel. Und wir fragen uns dann später, was das symbolisch bedeutet. Aber wir finden, dass diese unreinen Vögel in der Prophetie mit konkreten Ländern in Verbindung stehen, ja, mit Babel, mit Edom. Was ist das Bild dahinter? Es ist Strafe, ja? Es ist Strafe, okay. Also wenn ihr das, was wir gerade gelesen haben, einem Freund auf der Straße erklären wolltet und ihr könnt euch nicht an die Worte genau erinnern, die ihr gelesen habt, wie würdet ihr das Bild zeichnen mit Worten? Was findet dort statt hier in Edom oder in Verwüstung? Ist öde? Ja genau, also warum erwähnt das der Prophet? Ja, er hätte auch einfach sagen können, Edom soll wüst werden. Ja, warum erwähnt er jetzt all diese Tiere, die jetzt rumhüpfen da und sich in den Ruinen breit machen? Vielleicht verflucht, ja? Ist unbewohnbar, nicht mehr bewohnt. Da hat die Zivilisation aufgehört. Das ist nicht eine zerstörte Stadt, wo noch Menschen wohnen und hoffen, dass bald wieder ein König kommt, der Geld hat, dass man es wieder aufbaut. Sondern die Idee ist sozusagen, dass hier war mal Zivilisation und jetzt ist was anderes da. Jetzt nur noch die Tiere da. Ja, die sozusagen jetzt, das ist wie bei Tschernobyl. Ja, habt ihr mal Dokumentationen über Tschernobyl gesehen? Der Reaktor, der damals hochgegangen, kann man nicht sagen, aber wo da diese Katastrophe war. Heute leben da sehr viele Tiere. Da leben Wölfe, da leben alle möglichen Tiere, die wachsen sogar recht groß, ja. Und warum leben die da? Weil keine Menschen mehr da leben. Ja? Weil keine Menschen mehr da sind, kommen die Tiere. Weil wo viele Menschen sind, hast du wenig Wildtiere. Die Tatsache, dass hier überall die wilden Tiere sind, bedeutet, hier sind keine Menschen mehr. Das ist eigentlich die Idee. Ja? Wenn wir ein Bild haben würden von Stuttgart und in Stuttgart laufen plötzlich die ganzen Rehe lang und die Füchse und Wölfe und Bären und so, dann würden wir sagen, okay, wahrscheinlich wohnt da kein Mensch mehr, weil solange da Menschen wohnen, ist das nicht denkbar. Ja? Das ist eigentlich das Bild, das dann später in die Offenbarung übertragen wird, voller verhasster Vögel. Noch ein Beispiel, Jeremia 50. Jeremia 50 und dort Vers 39, genau. Das ist auch das, was wir kurz vorher gelesen hatten. Ja, Jeremia 50, Vers 39. Deswegen sollen Wildkatzen mit Schakalen darin wohnen und Strauße dort hausen, aber es soll niemals mehr besiedelt werden, sondern unbewohnt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Und dann kommt das hier mit Sodom und Gomorra. Wie Gott Sodom und Gomorra samt ihrer Nachbarschaft umgekehrt hat, so soll auch dort niemand wohnen und kein Menschenkind sich dort aufhalten, spricht der Herr. Das heißt, das Bild mit den Tieren ist nur eine poetische Untermalung, Unterstreichung der Tatsache, diese Stadt ist unbewohnbar. Und das ist deswegen so wichtig, weil ja gerade Babylon, welchen Stellenwert hatte Babylon bezüglich der Zivilisation? Höhepunkt der Zivilisation, ja. Erste große Hochkultur. Die nachsintflutliche Zivilisation stammt aus Babylon. Babylon ist die Geburtsstätte. Das war die erste Stadt nach der Sintflut, oder? Wenn jetzt also ausgerechnet diese Stadt, die der Inbegriff der Zivilisation ist, diese Stadt, von der alle glaubten, dass hier das mitmenschliche Leben überhaupt möglich geworden ist, ja, die entstanden ist, weil man eben sich nicht zerstreuen wollte, sondern weil man zusammenleben wollte. Das war ja die Idee von Babel, oder? Dann ist jetzt ein zerstörtes Babylon, in der nur noch Eulen und Pelikane und Adler und Lämmergeier und so weiter, ja, die ganzen da leben, das ist quasi die Leute im Nahen Osten, die konnten, das ist irgendwie das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ja, das ist, also, wir denken vielleicht, naja, was für ein interessanter Zoo, nicht wahr? Aber das ist eigentlich im Denken der Nahostmenschen damals das Unvorstellbare überhaupt, dass Babylon, die Stätte der Zivilisation, so entvölkert ist, so unzivilisiert quasi. Das Endzeit-Babylon wird ja auch genannt die große Stadt. Auch das Endzeit-Babylon hat eine bestimmte Reputation. Das heißt, wenn wir die verhassten Vögel geistlich auslegen wollen, müssen wir erstmal das Bild beim Historischen verstehen. Die Stadt Babylon hatte eine Reputation, nämlich das Zentrum der Zivilisation zu sein. Und die Tatsache, dass da jetzt unreine Vögel rumlaufen, zeigt, dass genau das Gegenteil entstanden ist, oder? Genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich von ihnen dachte. Deswegen ist jetzt die Frage, was ist die Reputation? Was denken alle von dem Endzeit-Babylon? Weil dann können wir verstehen, was die verhassten Vögel sind. Versteht ihr den Gedankengang? Jetzt ist die Frage, was ist denn so die Reputation vom Endzeit-Babylon? Was, wenn die Menschen an die großen Kirchen denken, was ist eigentlich so, was stellt man sich bei diesen großen Kirchen vor? Träger der Moral. Okay. Was noch? Einheit. Okay. Ja. Bringen die Menschen zusammen, ja. Was noch? Lehren. Ja, man glaubt, dass diese Kirchen die ursprüngliche christliche Lehre haben, oder? Viele Menschen glauben, dass der Papst tatsächlich das Oberhaupt der Christen ist, dass die katholische Kirche die eigentliche ursprüngliche christliche Lehre gehabt hat und dann kam der Luther und hat es ein bisschen modifiziert oder so, ja? Das heißt, für viele Menschen sind diese Kirchen tatsächlich die Träger des Evangeliums. Und so verstehen sie sich auch selbst. Jetzt, das ist für uns manchmal schwer, was ich jetzt versuche zu erklären, vielleicht schwer zu begreifen, weil für uns hat Babylon immer sofort einen negativen Touch, oder? Wir hören Babylon und wollen nichts damit zu tun haben. Das ist auch gut so. Ein Mensch, der glaubt ihr, dass die Menschen, die in Babylon gelebt haben, sich dafür geschämt haben? Nein. Die Menschen in Babylon und auch drumherum hielten, ich rede jetzt hier vom historischen Babylon, hielten das für die großartigste Stadt, die es überhaupt gab. Warum? Warum war das in Ihren Meinung nach die großartigste Stadt, die es überhaupt gab? Sie war großartig konstruiert, ja. Größer als alles andere, reicher als alles andere, ja. Reichtum, ja. Einflussreich, politische Macht. Babylon galt als die religiöse Stadt schlechthin. Babylon war eine Zufluchtsstadt. Es galt als die heilige Stadt, wo jeder Zuflucht finden konnte. Also das, was wir im Alten Testament kennen von diesen Zufluchtsstädten, ja, wo jemand, das ist im babylonischen Denken war das Babylon. Babylon war so heilig, dass selbst wenn die Assyrer kamen und die Assyrer dann über Babylon regiert haben, haben die Babylon nicht angetastet. Ja, das war für die quasi wie die heilige Stadt überhaupt, obwohl das von einem anderen Land war. Weil Babylon war im antiken Denken da im Nahen Osten war Babylon, das war die heilige Stadt, das war das Tor zu den Göttern, ja. Das war uralt, ja. Seit Menschengedenken förmlich gab es das. Das war die Wiege der Zivilisation, das war so heilig, das war natürlich auch ziemlich moralisch verdorben, das wusste jeder, der da mal durch die Straßen gegangen ist, aber trotzdem hatte das diese Aura von Heiligkeit, von Träger der Zivilisation. Und das ist interessant, weil letztendlich in gewisser Weise genau dieselbe Aura auch um die großen Kirchen herumschwebt. Träger der Zivilisation, ja. Die Träger der Moral, Zufluchtsstätten, ja. Ich meine, wenn es Krisen gibt, ja, wenn damals wie bei der DDR fiel, ja, da sind die Kirchen voll gewesen, ja. Wenn alles zusammenbricht, wenn man sich auf keinen Politiker mehr verlassen kann, dann findet man in den Kirchen doch irgendwo noch Halt, da kann man ein Licht anzünden, nicht wahr? Das ist dieser Zufluchtsort, ja. Wenn irgendwo ein Terroranschlag ist und alle in der Kirche und beten. Das ist dieser Anspruch, ja, da ist diese gute Nachricht irgendwie, ja, die zwar keine Substanz hat und es trieft vor Skandalen, ja, wie in Babylon, aber es ist dieser Anspruch. Und wenn in den Propheten bei Jeremia und Jesaja gesagt wird, Babylon ist gefallen und ist eine Behausung von Pelikanen und Geiern und was wir alles gelesen haben, Straußen und Wildhunden und so weiter geworden, dann ist das nicht einfach nur so quasi Sarkasmus. Das hat einen ganz bestimmten Zweck. Es soll zeigen, dass genau das Gegenteil von dem, was man immer gedacht hat, eintritt. Die Stadt ist völlig unzivilisiert. Ja, sie ist so gefallen, dass man da nicht mehr leben kann. Das heißt, diese unreinen Vögel müssen etwas bedeuten, das offensichtlich wird, dass all das, was man mit dem Endzeit-Babylon verbindet, Moral, Einheit, Evangelium, gar nicht da ist, sondern genau das Gegenteil. Das heißt, der vierte Engel von Offenbarung 18 muss eine Botschaft predigen, dass die Leute nicht nur verstehen, ah, Babylon ist gefallen. Ja, was heißt denn das? Oh, sie gehen am falschen Tag in die Kirche. Das würden viele Menschen nicht als völligen Umkehrschluss sehen, oder? Die Botschaft von Offenbarung 18 muss so viel Licht entfalten, so viel moralische Stärke haben, dass im Vergleich dazu Babylon völlig unmoralisch erscheint. Babylon völlig uneinheitlich erscheint. Weil die Botschaft von Offenbarung 18 von solch einer Einheit der wahren, von einer wahren Einheit getragen ist, dass das Evangelium von Babylon als völlig unfrohmachend betrachtet wird. Ja. Möglicherweise. Ja, möglicherweise, ganz genau. Also wir haben jetzt gesehen, vorhin, da warst du noch nicht da, wir hatten ein Zitat aus Jesaja 21, wo über diesen Fall Babylons gesprochen wird, ja, gefallen ist Babylon. Als Babylon historisch gefallen war, ist danach Babylon voller unreiner Vögel gewesen. Ja, das ist dieses Bild, das eigentlich dabei ist, aber natürlich werden die Vögel öfter verwendet, nicht wahr, auch in 1. Mose 15. Schauen wir ganz kurz noch zu den unreinen Geistern. Das ist nämlich auch interessant. Kennt ihr irgendjemanden oder irgendwas, das voller unreiner Geister war? Das heißt ja von Babylon, es ist voller unreiner Geister. Irgendjemand oder irgendwas, das voller unreiner Geister war? Ja. Die Schweine. Gehen wir noch einen Schritt davor. Vor den Schweinen. Die Besessenen, genau. Von denen heißt es, sie waren voller unreiner Geister. Schauen wir das ganz kurz an. Markus 5. Passt ja vielleicht auch, dass dann diese Dämonen in die unreinen Schweine gegangen sind, nicht wahr? Das ist vielleicht auch eine interessante Verbindung zwischen den Dämonen und den unreinen Vögeln hier. Markus 5, Vers 3 bis 5. Lesen wir kurz, was wir über diese Besessenen hier finden, in dem Fall von dem einen. Vers 3 bis 5. Der seine Wohnung in den Gräbern hatte und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Also, zusammenfassend, was können wir sagen über diesen Mann, der, wie wir später lesen, eine Legion Dämonen in sich hatte, ja, so eine ganze Armeeeinheit. Ja, dürfte für 2000 Schweine gereicht haben. Der war voller Dämonen. Was können wir über den sagen hier nach dem Vers? In den drei Versen. Er hat unheimliche Kraft, okay, ja. Was noch? Ja, man wollte ihn fesseln, oder? Aber man konnte ihn nicht fesseln. Er ließ sich durch nichts bändigen. Jemand, der voller Dämonen ist, ist menschlich nicht mehr zu bändigen. Okay, Punkt Nummer eins. Was noch? Ja, das stimmt. Bleiben wir noch bei der Beschreibung. Was lernen wir alles über, weil wir wollen es übertragen auf Babylon dann, weil Babylon ist voller Dämonen, voller unreiner Geister. Erster Punkt ist, dieser Mann voller unreiner Geister war mit Menschen Kraft nicht mehr zu bändigen. Der war so ein Rebell, ja, der war so ein rebellischer Geist. Was noch? Was noch? Ja, genau, ein einsamen Städten, wo genau? Er lebte bei den Toten. Jemand, der voller unreiner Geister ist, hat seine Wohnung bei den Toten, jetzt geistlich übertragen auf Endzeit-Babylon, ist das interessant, nicht wahr? Bei den Toten sozusagen, den geistlich Toten. Übrigens, das steht glaube ich hier nicht, aber steht glaube ich bei Matthäus oder Lukas. Wisst ihr, wie viel Kleidung der noch anhatte, der Besessene? Wie viel Kleidung hatte der an? Der war nackt. Parallele? Jemand, ja genau, Lukas 8, 27, der keine Kleider mehr trug. Kleider in der Bibel sind ein Symbol für Gerechtigkeit. Nacktheit ein Symbol für, ja, oder ein Scham für die Sünde. Und dieser Mensch hat keine Scham. Ja. Voller dämonischer Geister zu sein, bedeutet, keine Gerechtigkeit zu haben und sich auch dafür nicht zu schämen. Was sagt Endzeit Babylon? Das Gesetz Gottes ist abgeschafft, geändert, verändert, was auch immer. Und nicht im Geheimen, sondern ganz offen durch ein Gesetz. Das heißt, da wird die Sünde offen zelebriert. Heißt, voller unreiner Geister. So wie bei dem hier. Übrigens, was hat er da noch gemacht? Er war nackt, man konnte ihn nicht bändigen und was hat er noch gemacht? Was hat er noch gemacht? Man konnte ihn nicht bändigen, er war nackt und er schrie und er schlug sich selbst. Schaut, hier hat man vielleicht eines der interessantesten Bilder für die Sünde selbst. Wer in Sünde lebt, ist nackt, lebt quasi schon bei den Toten, ja, auch wenn er vielleicht noch lebendig ist. Und er verletzt sich ständig selbst. Das heißt, wenn Babylon, Endzeit Babylon, voller unreiner Geister ist, dann ist Babylon nackt, dann ist Babylon selbstzerstörerisch, dann ist Babylon mit menschlichen Vorkehrungen nicht mehr zu bändigen. Ja? Was macht Babylon? Babylon unterwirft die ganze Welt. Menschliche Gesetze kriegen Babylon nicht mehr in den Griff. Babylon errichtet eine Diktatur, sodass alle, die nicht das machen, was Babylon sagt, sogar getötet werden sollen. Ja, das ist eine echte weltweite Diktatur, außer Rand und Band, außer Kontrolle. Das gibt eine echte Parallele zwischen diesem Besessenen und Endzeit Babylon mit einem Unterschied: der Besessene wird geheilt durch Jesus Christus. Die Botschaft von Offenbarung 18, Vers 2 ist also zu zeigen, dass die gefallenen Kirchen tatsächlich so tief in der Sünde sind. Während viele glauben, dass diese Kirchen doch eigentlich recht okay sind. Und die Botschaft wird dadurch gepredigt, dass der Engel, nämlich in Offenbarung 18, Vers 1 haben wir gelesen, die ganze Erde erleuchtet mit seiner Herrlichkeit. Da kommt erst die Herrlichkeit und dann die Botschaft. Wenn nämlich die wahre Glaubensgerechtigkeit im Leben sichtbar wird, ergibt sich das fast von alleine. Das ist ähnlich wie mit Offenbarung 14, Vers 7, erste Engelsbotschaft, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Zweite Botschaft, gefallen ist Babylon. Erst die Wahrheit, dann die Präsentation des Irrtums. Das wird nicht dadurch aufgedeckt, indem man Handzeichen analysiert. Der Abgrund Babylons wird nicht aufgedeckt, indem man Freimaurerzeichen findet. Der Abgrund Babylons wird dadurch aufgedeckt, indem die wahre Glaubensgerechtigkeit erlebt und gepredigt wird. Weil dann wird plötzlich der Kontrast zwischen dem Wahren und dem Falschen sehr deutlich. Zwischen dem, was Gott geplant hat und dem, was nicht mehr, Endzeit Babylon gemacht hat. Nächstes Mal schauen wir noch weiter in diese Botschaft, denn in Vers 3 geht es ja direkt weiter. Aber halten wir fest, und das ist sehr wichtig, man darf, wenn man zu Vers 2 kommt, nicht Vers 1 vergessen. Vers 1 haben wir gesehen, ist diese Tatsache, dass der Charakter Christi offenbar wird. Die Botschaft, gefallen ist Babylon, wird von Menschen gepredigt, die Jesus widerspiegeln. Und das ist in unserem Denken manchmal nicht so ganz klar. Ja? Wir kennen nur die Leute, die so liebevoll sind wie Jesus, aber vielleicht nie über andere die Sünden von anderen aufdecken. Oder wir kennen die Sünden von anderen aufdecken und dabei einen Charakter an den Tag legen, als wären sie Satan höchstpersönlich. Ja? Aber Jesus hat auch irgendwann die Sünden der Pharisäer aufgedeckt. Wann hat er das gemacht? Wann hat Jesus öffentlich über die Sünden der Pharisäer gesprochen? Und zwar sehr deutlich und sehr öffentlich. Ja? Da hat er es in den Sand geschrieben. Er hat es immer mal wieder gemacht. Bei der Ehebrechen hat er in den Sand geschrieben, nicht wahr? Und er hat immer mal wieder gesagt zu den Jüngern, hütet euch vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Hat es immer mal wieder eingeflochten, immer mal wieder gesagt, ne? Immer mal wieder gesagt, aber es kam ein Zeitpunkt, da hat er sich hingestellt und hat laut mit großer Stimme verkündigt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Wann war das? Wann hat er das gemacht? Im Tempel, ja, im Tempel, wann? Kurz bevor er für die Pharisäer starb. Als nach Jahren seines Dienstes jeder wusste, das ist ein sündloser Mensch, der nur die Liebe für andere im Blick hat. Und er hätte, wenn er das am ersten Tag gemacht hätte seines Dienstes. Aber er hat gewartet und gewartet, und als sein Licht immer heller schien, nicht wahr? Und es auf Golgatha zuging, wo deutlich wurde, er stirbt für die ganze Menschheit, je klarer das wurde, er es auch anderen gesagt hat, ich gehe und werde sterben und in 3 Tagen auferstehen und so weiter. Als er das ihm deutlich gesagt hat, hat er auch deutlich gesagt, hütet euch vor der Irrlehre der Pharisäer. Und das ist interessant zu beobachten auch im Leben von Jesus, wie das beides immer klarer wird. Ja, je klarer das Evangelium, je klarer das Kreuz vor Augen tritt, wenn man die Evangelien anschaut, desto klarer wird die Irrlehre der Pharisäer beim Namen genannt. Und das zeigt, wenn wir die Irrlehren Babylons beim Namen nennen wollen, müssen wir immer mehr und immer stärker diese selbstaufopfernde Liebe haben, die Jesus gehabt hat. Das ist die entscheidende Qualifikation. Das ist genau das, was Offenbarung 18 sagt. Ja. Die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit und er ruft, gefallen, gefallen ist Babylon. An der Stelle machen wir jetzt Schluss und machen nächste Woche weiter, dann in Vers 3. Da geht es nämlich um den Glutwein der Unzucht und so weiter. Das kennen wir dann auch aus der zweiten Engelsbotschaft. Für heute lasst uns Folgendes mitnehmen. So wie das historische Babylon scheinbar ein Ort der Zivilisation ist und dann plötzlich fiel, ist für viele Menschen heute, sind die gefallenen Kirchen immer noch so ein Hort der Moral und der guten Werke und dies und jenes. Und viele Menschen erkennen nicht, wie abgrundtief böse das System eigentlich, die Systeme eigentlich sind. Aber das wird deutlich, wenn wir die Wahrheit klar und verständlich predigen und leben. Dann wird der Unterschied deutlich. Und nur dann wird dieser vierte Engel die Erde erleuchten mit seiner Herrlichkeit. Und noch gemeinsam beten. Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dieses Bibelstudium haben konnten und sehen konnten, dass die Botschaft des vierten Engels eine Verstärkung der dreifachen Engelsbotschaft ist. Und du möchtest, dass die Menschen informiert werden über die Irrtümer Babylons. Du möchtest, dass sie wissen, wo sie in die Irre geführt werden und wie sie das vermeiden können. Aber du möchtest noch viel mehr, dass die Menschen die Wahrheit erkennen, das Heil, das in dir ist. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns Tag für Tag mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir ein Licht sein können und dass durch unser Leben sichtbar wird, was für eine echte Rettung du präsentierst und wie oberflächlich das ist, was die gefallenen Kirchen den Menschen anbieten. Schenk du uns ein echtes Verlangen nach der Tiefe und der Reinheit und der Schönheit deines Evangeliums, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du das in uns bewirken wirst. Im Namen Jesu. Amen.